Markus Wiebusch und der Tag wird kommen auf Flux FM gehört am Montagnachmittag. Das Lied hätte durchaus einen Platz verdient im Soundtrack des Filmes, über den wir nun sprechen werden. Mario heißt das neueste Werk des Regisseurs Marcel Giesler, der in seiner Geschichte Homosexualität im Profisport thematisiert. Exakter, es geht um die Unmöglichkeit, sich im Profifußball als schwul zu outen. Auch im Jahre 2018 ist das noch so. Es wird von Eltern erzählt, die ihre Kids ins Profibusiness drängen, von Beratern, die zu heterosexuellen Alibi-Beziehungen raten, von der inneren Zerrissenheit der Sportler und vom Druck, den die Titelfiguren Mario und Leon durchzustehen haben. Bei mir im Studio sind nun der schon erwähnte Spielleiter Marcel Giesler. Schönen guten Tag, hallo. Euer Mikrofon war nicht an. Er ist der unprofessionelle Moment. Und die beiden Schauspieler Max Hubacher, der den Mario spielt, und Aaron Alteras, der Leon darstellt, sind auch mit im Studio. Hallo.
Hallo.
Guten Tag.
Schönen guten Tag. Wie geht's euch heute? Ihr seid ein bisschen ausgelassen, habe ich jetzt schon gemerkt, im Vorfeld, weil ihr euch länger nicht gesehen habt. Die Dreharbeiten liegen natürlich schon eine Weile zurück. Jetzt
ja, so ist es immer. Wenn wir uns länger nicht mehr gesehen haben, dann sind wir immer ein bisschen drüber.
Bisschen albern war es hier, aber ja, ganz
Aaron
angenehm.
Aaron habe ich ja schon gesehen auf Festivals. Max ist ja immer so beschäftigt, dass er nicht mitkommt. Kann, ja. Ich bin froh, dass er heute da ist bei der Kino, also bei der Vorpremiere heute Abend.
Über die wir auch noch sprechen werden. Das ist ein ganz besonderer Ort, eine ganz besondere Umgebung, in der der Film heute gezeigt werden wird. Vielleicht nicht die beste Umgebung, um die Filterblase quasi zu sprengen, aber das werden wir nachher nochmal thematisieren. Bevor wir jetzt über die Dreharbeiten sprechen und vielleicht auch eben über Filterblasen und verschiedene Perspektiven aus der Schweiz und aus Deutschland auf schwule Männer im Fußball, lass uns nochmal kurz die Geschichte anreißen zumindest. Es geht eben um die Titelfigur Mario, der für sich den Anspruch hat, beziehungsweise sind es auch ein bisschen die Ansprüche der Eltern, dass da im Profifußball was funktionieren muss. Er ist bei den Young Boys Bern ein sogenannter Perspektivspieler, ist also auf dem besten Wege quasi in die erste Mannschaft und ins Profibusiness aufgenommen zu werden. Und dann trifft er aber auf Leon, der aus Hannover ausgeliehen, quasi aus Deutschland in die Schweiz ausgeliehen, in diese Mannschaft mit Eintritt. Und dann existiert oder dann beginnt zwischen den beiden eine Beziehung. Viel mehr muss man eigentlich nicht verraten. Was könnte man vielleicht noch verraten, ohne zu spoilern, zu dollen?
Naja, also ich meine, die beiden kommen zusammen und was wird man erzählen? Es sind zwei Fußballer, es gibt dann Probleme. Ist ja klar. Ich glaube, da habe ich nicht zu viel verraten.
Nein, das glaube ich auch nicht. Es gibt so ein, immer so One-Liner, die einen Film beschreiben und da wird ja in eurem Fall auch relativ deutlich, dass es da eben um Schwulsein im Fußball geht. Da kann man darüber auch im Interview schon sprechen. Ja. Der Film ist so eine empathische Annäherung, finde ich, an diese Problematik einer Drucksituation, der sich homosexuelle Profisportler ausgesetzt sehen. Dieser Schmerz, den Selbstverleugnung ja erzeugt, den kann man durchaus spüren im Film, finde ich. Wie habt ihr diese Performance erarbeitet? Denn das, was da spürbar wird, wird ja spürbar durch ganz kleine Gesten und nicht eben durch den dramatischen Einsatz von Musik mit viel Streichern und Tränendrüse, sondern durch kleine Gesten, durch Blicke, durch ganz minimale Berührungen. Wie habt ihr euch diese Performance erarbeitet und wie wichtig war es, dass das eben in so kleinen Sachen passiert?
Also es gab mal in den ersten Drehbuchfassungen war das ein bisschen mehr so, wie du das gerade geschildert hast, also mit sehr viel mehr Drama, Dramatik, also da waren die Frau, das darf ich ja spoilern, weil so ist es ja nicht mehr. Da hatten die beiden nämlich Freundinnen und der Mario war sogar verheiratet und hatte zwei Kinder, so ein bisschen an der Brokeback Mountain.
Mit Wochenendhaus inklusive. Mit,
okay. Ja, genau, und sie haben sich dann in Hotels getroffen und alles war heimlich und große Lüge den Frauen gegenüber. Und dann aber irgendwie habe ich gemerkt, ich muss das mehr so ins Heute holen, den Stoff. Also mir überlegen, was wäre, wenn sowas passiert in einem Club? Wie würde wirklich, wie würde Präsidium, wie würde die Umgebung reagieren, Mannschaft und so weiter? Und habe mich dann da mal so eine Recherche begeben. Ja. Und die Young Boys in Bern, also der Club, hat mir da die Türen geöffnet. Ich durfte dann die U21 begleiten eine Woche lang und auch hinter den Kulissen dabei sein. Das war sehr interessant. Das hat, ich glaube, das macht den, hat mich inspiriert dann für die Version, die jetzt zu sehen ist oder die ich dann geschrieben habe.
Das heißt, es gab dann Überraschungen auch in der Recherche?
Ja, natürlich. Zum Beispiel die Idee mit der Spielerwohnung. Das ist sehr schwierig, zwei Typen, die so heterosexuell so sozialisiert sind in einer Männerumgebung. Ich meine, die spielen ja seit sie 5 sind wahrscheinlich Fußball und haben nichts anderes kennengelernt. Wie kommen die sich näher? Also wie können sie dieses innere Hindernis überwinden, ja, zuzugeben, ich stehe auf den anderen und dann da auch das physisch dann irgendwie kenntlich oder zu realisieren. Und das war dann die Idee von dem Sportchef da, der hat gesagt, steck die beiden doch in eine Spielerei.
Der eine ist aus Hannover jetzt hier frisch, der braucht eine Bude. Du wohnst auf dem Land, glaube ich, in der Schweiz. So, also der weiß, da muss er weit fahren, dann zieht doch erstmal zusammen in die Bude, dann wird mal so Computer gespielt und ein bisschen so rumgealbert zwischen Jungs und mal ein bisschen gekitzelt und dann passiert der erste Kuss. Eine sehr starke Szene, finde ich. Auch da sind wir wieder bei Intimität und bei kleinen Gesten und bei so einer Glaubwürdigkeit. Das finde ich wirklich erstaunlich. Ich habe selten so einen Film-Liebespärchen erlebt, das so glaubwürdig war für mich wie ihr beide. Weil die wirklich die Blicke, die Gesten, das ist alles sehr zärtlich, habe ich das Gefühl. Wie habt ihr euch das denn erarbeitet? Wie schwierig oder leicht war es? Ich frage mich, ob das eine homophobe Frage ist, quasi einen heterosexuellen Schauspieler zu fragen, wie das ist, sich in so eine Situation reinzuversetzen.
Das war keine homophobe Frage. Unsere Idee war, dass idealerweise ist das ja eine Liebesgeschichte, ist universell und die funktioniert nach ähnlichen Mustern. Also man vermisst jemanden oder man begehrt jemanden und man möchte zusammen sein. Und das sind ja Schnittpunkte, die eigentlich in jeder Liebe genau gleich sind.
Romeo und Julia, also.
Genau, oder Romeo und Romeo.
Romeo und Julio.
Wow, der war sehr gut.
Und dann, was natürlich ein Unterschied ist bei der Erarbeitung, ist diese Art von, also die Charaktere sind teilweise etwas unterschiedlich. Für Mario sind es sozusagen die ersten homosexuellen Erfahrungen, für Leon, der ist da schon etwas weiter. Und das sind Dinge, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben meistens. Mhm. Und natürlich mit dem Druck, der auf so einer Beziehung lastet, der ist natürlich ganz anders als in einer heterosexuellen Beziehung.
Ja, aber diese Drucksituation ist für mich wirklich sehr deutlich spürbar gewesen. Ich bin jemand, der Empathie durchaus als Werkzeug gerne einsetzt, um mal zu gucken, wie geht's denn den anderen Leuten so. Ich versuche mich mal reinzuversetzen in diese Situation. Und das gerade weil dieser Song hier von Markus Wibusch auch hoch und runter lief, damals als er hier erschienen ist, hat man sich auch mit dieser Thematik mal beschäftigt. Aber so nah rangekommen an diesen Druck, vom Gefühl her bin ich noch nicht, bis ich euren Film gesehen habe. Da ist mir immer noch unklar ein bisschen, wie ihr das geschafft habt, dass das so deutlich spürbar ist. Es ist vielleicht auch eine Arbeit, die mit der Kamera oder ein Ergebnis, das mit der Kamera zu tun hat. Denn als die Gerüchte so ein bisschen um die beiden herumkreisen, fängt plötzlich an, auch der Kameramann sozusagen sich kreisartig um...
Kamerafrau,
Entschuldigung.
Sophie Martigneux,
ja.
Mit der schon drei Filme gedreht.
Aber ich finde es ganz schön, dass du an der Stelle, wo ich das gerade beschrieben habe, so ein bisschen genickt hast. Ich kann also nicht ganz falsch liegen.
Nee, also mit dem, in dem Moment, wo Mario dann merkt, dass in der Mannschaft jemand entdeckt hat, dass sie zusammen sind und da Gerüchte auftauchen, da beginnt die Kamera dann auch so eine subjektive Sicht einzunehmen aus seiner Perspektive, wenn er da zum ersten Mal durch die Kabine geht, um diese Angst oder diese
starke Szene.
Wer hieß es? Also da wird jeder abgezeigt, ja. Ne? Dieser Spieler da, dieser Kameraden da drin. Wer könnte das gewesen sein? Ja, da haben wir uns ein bisschen Gedanken.
Und da ist ja auch die Musik. Musik ein starkes Mittel in der Szene, weil da nämlich so ultra aggressiver Deutschrap oder so läuft, ja. Und man also, so das Gefühl hat, das ist jetzt so eine ultra maskuline Umgebung, in der da quasi die beiden.
So, das ist ja auch so. Also nicht nur Klischee, die hören halt viel Hip-Hop da und das ist Schweizerdeutsch-Rock.
Ja, entschuldige.
Ja, und das vielleicht noch ein bisschen so von früher. Also ich habe, also Aaron auch, aber ich habe auch länger Fußball gespielt und da kenne ich das so ein bisschen, diese Dynamik, die so eine Umkleidekabine auch haben kann. Und da geht es jetzt nicht nur in erster Linie um Homophobie oder Homosexualität in dem Sinne, sondern einfach alles, was so ein bisschen anders ist oder was man nicht kennt, was unbekannt ist. Und das kennen wir ja aber auch von der Schule. So. Das ist einfach in dem Alter ganz, ganz schwierig. So. Und daher kannte ich das so irgendwie von früher, wo man unglaublich cool sein musste und ich selber natürlich auch irgendwie gewisse Sprüche gezogen hatte, ohne zu wissen, was ich damit bewirke und was ich damit meine, ohne natürlich zu diskriminieren. So. Also, weil du das vorhin angesprochen hast, so wie man diesen Druck darstellt. Also es kommt natürlich auch von früher irgendwie dieses unglaubliche, also sich ja keine Blöße geben, ja nicht verletzlich sein, ja nicht angreifbar machen. So.
Ja, ich kenne vor jedem Sportunterricht, dass man in der Umkleidekabine kurz schwitzige Hände hat, weil so ein Gruppendruck da ist.
Das stimmt auf jeden Fall. Und nicht zu vergessen, wir sind da auch in so einer Situation, wo lauter Jungs sich Konkurrenz machen. Ja. Ja. U21 bedeutet ja auch, das ist die letzte Station, bevor sich entscheidet, wer Profi wird und wer nicht. Jede vermeintliche Schwäche vom anderen wird sofort ausgenutzt, um die eigene Position zu verbessern. Das wird ja dann auch erzählt im Film. Das hat vielleicht nicht mal mit Homophobie zu tun, sondern einfach mit so einem Positionskampf. Ja. Ne?
Aber was ich auch interessant finde, weil du jetzt gerade über Klischees gesprochen hast, die, finde ich, umschifft der Film auf eine sehr angenehme Art und Weise, weil eben dann eben dieses Umkleide, es gibt eine Szene, die in der Umkleide spielt, aber dieses klassische, ja, aber ich kann mit einem schwulen Mann, kann ich mich ja nicht nackt machen unter der Dusche, das Ding ist, fällt halt raus. Das finde ich ganz gut, dass ihr so Klischees versucht habt zu umschiffen. Wie wichtig war dafür die Recherche oder vielleicht auch eine eigene Erfahrung, die man so gesammelt hat?
Das war einfach so eine Entscheidung. Ich will da nicht in jedes Klischee reinhauen, obwohl ich wusste, ich muss die Duschszene bringen. Mhm. Ich muss irgendwann den schwulen Pass, das muss mal jemand aussprechen, weil es ist tatsächlich so.
Schwul als Schimpfwort quasi.
Als Schimpfwort. Mhm. Das kommt dann auch vor, was für ein schwuler Schuss. Mhm. Das wird halt mal gesagt, aber ich wollte da nicht ständig drauf rumhacken, weil irgendwie, wer in den Film geht, weiß ja, worum es geht. Und wenn dann alles kommt, was man eh schon erwartet, dann, das ist so Zuschauerverhalten einfach, dann interessiert es mich immer weniger. Ne? Ja. Und das auch vom Drehbuch her haben wir versucht, das zu vermeiden. Dazu
sehr. Wir haben auch natürlich vorher sehr viel geprobt und so. Und Aaron haben ordentlich unsere Meinung gesagt, da auch bei gewissen Stellen. Und das kann man schon sagen. Also Leons Lieblingstier im Film ist ein Orca. Ein Orca. Und das war ursprünglich ein Delfin. Und da haben zum Beispiel Aaron und ich schon gesagt, okay, aber das ist jetzt schon ein bisschen dolle Klischee.
Ach so, verstehe.
Also das war zum Beispiel noch drin. Ja, so. Okay. Und dann so eine Sachen halt irgendwie. Und das war, glaube ich, ganz gut, dass wir da nochmal ein paar Wochen wirklich über ein Drehbuch gebrütet hat. Das ist wirklich eine Möglichkeit, die hat man nicht immer. Also dass man mit Regie und Schauspiel, dass man all zusammenkommt und wirklich nochmal da daran arbeiten kann und so auch nochmal die Figuren entwickeln. Ich glaube, das hat auch nochmal extrem viel gemacht. Gerade entgegen dieser Klischees.
Dazu kam auch noch, dass wir viel fast chronologisch gedreht haben, was die Liebesgeschichte angeht. Das heißt, aus deren Liebesnest zu Hause wird irgendwann wie eine Art Gefängnis, was wir dann sozusagen selber mitverfolgen konnten. Ja. Das hat natürlich viel geholfen.
Man sagt ja im Englischen closeted, also in quasi, bevor man rausgeht, bevor man, wie sagt man, sich outet, ist man closeted, also in so einem Closet drin, in so einem geschlossenen Raum. Und da ist ja vielleicht wirklich dieser Raum eine ganz schöne Entsprechung der sprachlichen Idee, die hinter diesem Closeted-Ding steckt. Wir reden gleich ein bisschen weiter, wollen aber nun jetzt mal kurz auch Odd Beholder abfeuern. Die haben nämlich den Titeltrack für diesen Song abgeliefert. War doch geiler als Markus Wiebusch. Ist halt einfach so. Odd Beholder mit Landscape Escape. Im Prinzip der Song, der im Zentrum dieses Filmes steht, der Song, der ganz gut vertont, finde ich, was an Gefühlen auch im Film passiert. Und das ist einfach besser als Markus Wiebusch, das haben wir im Vorfeld jetzt schon quasi abgeklärt. Lass uns aber kurz auch ruhig nochmal über die Rolle der Musik im Film sprechen. Wir haben es gerade gesagt, es gibt Szenen, in denen Hip-Hop läuft, auch um so eine super maskuline Umgebung vielleicht zu repräsentieren. Mhm. Wie bist du aber jetzt zum Beispiel auch auf Odd Beholder gekommen und ihren so ein bisschen dreamy Sound?
Ja, wir wollten natürlich auch eine Musik haben für diese Wohnung, wo die beiden zusammenleben und dann Kontrast natürlich herstellen, also eher so sinnliche Musik suchen. Und na, ich gebe es zu, ich hatte einen Musikberater, der hat mir Songs vorgestellt, die ich noch nicht kannte, und da war Odd Beholder dabei, also Landscape Escape, und dann habe ich gesagt, Leute, das ist es, Chemical Reaction, besser geht's nicht. Also die singt da irgendwie, dass das Wasser auf das Ufer trifft, also zwei verschiedene Elemente sich da treffen und dass daraus eine chemische Reaktion wird. Und ich finde ja, Leon und Mario, die sind auch ein bisschen...
Wer ist denn ihr Wasser und wer ist denn ihr Ufer?
Ja, das müsste man jetzt...
Herr Regisseur, ich habe eine Frage. Wer ist denn jetzt hier das Wasser und wer das Ufer?
Das würde ich jetzt gerne hier klären.
Naja, wer kommt denn da so angeschwemmt aus Deutschland? Hä?
Die deutsche Flüchtlingsschwemme.
Und wer steht denn da ständig so fest, liegt da unberührt? Da muss schon das Wasser mal ein bisschen was machen daran.
Lügen macht einen alle. Das ist der zentrale Satz im Film, der mich auch total berührt hat. Den sagt Mario irgendwann so gegen Schluss, weil er feststellt...
Nee, ich glaube, es sagt Leon, oder?
Ah, stimmt, du sagst das. Ja. Du bist mit deiner neuen Liebschaft quasi.
Bei Mario.
Ja, bist du vor Ort. Und das ist so ein Punkt, wo ich eigentlich drauf zu sprechen kommen wollte, wenn wir über den Ort, an dem ihr heute Abend diesen Film zeigt, reden. Denn das ist quasi die Mongay-Veranstaltung im Kino International. Das sind Leute, die sich für diese Geschichte interessieren, die vielleicht aber auch gar keinen empathischen Zugang mehr brauchen, weil sie sich mit eben dieser Problematik schon ganz gut auskennen. Wo müsste denn der Film eurer Ansicht nach laufen, damit vielleicht auch für Fußballer, die jetzt gerade genau in dieser Situation stecken, sich was verändert. Müsste das so ein Lehrfilm
Fußballstadion
sein?
Nee, müsste
im Stadion.
Vor dem Fußballstadion und in Jugendakademien von Fußballvereinen, da müssten die gezeigt werden und Schulen. Aber ich, mein Traum ist immer, dass wenn man im Fußballstadion gezeigt wird, weil das eine ganz andere Audience erreicht. Also wir müssen natürlich auch Leute erreichen, die Fußballfans sind.
Ja, eben.
Und aber noch viel wichtiger sind, dass man junge Leute und vor allem junge Fußballer erreicht, damit die sehen, dass es nicht so ausgehen muss.
Ja. Zum Beispiel das so im Rahmen, dass man irgendwie das vor einem Spiel macht. Also im Stadion die Leute einlädt und die dann bereits eine Karte haben fürs Spiel, die können sich dann auch direkt den Film vorher angucken.
Ja.
So, dass man das irgendwie connected.
Ja, es gibt ja jetzt auch, in der Schweiz gibt es das wahrscheinlich auch, also was heißt wahrscheinlich, das spielt ja in so einem Umfeld, es gibt ja diese Gymnasien, in denen Fußball quasi zentraler Bestandteil des Stundenplans ist, irgendwelche Fußballinternate. Ich glaube, da wäre es wirklich interessant, das quasi mal in den Stundenplan einzufügen, weil es nämlich auf der einen Seite ein Film ist, der schwule Fußballer an der Hand nimmt, ja, und sagt hier, wir fühlen dich, ja, und der aber auf der anderen Seite eben auch, glaube ich, heterosexuellen Fußballern durch das Mittel der Empathie nochmal zeigt, versetz dich mal in die Lage und
ich glaube, da müsste man schon früher ansetzen. Ich glaube, da müsste man wirklich schon vor diesen Akademien ansetzen. Also musst du einfach in der Schule schon ansetzen. Das ist einfach eine Bildungsfrage, ganz einfach.
Ja.
Und das musst du einfach in der Schule aufgreifen, bei der Aufklärung fertig aus. Also da musst du ansetzen.
Ja, so, aber, jetzt wird es ja interessant, weil jetzt ist man ja erstaunt zwischendurch, dass im Jahr 2018 Schwulsein im Fußball, im Profifußball immer noch ein Problem ist. Jetzt sind wir aber, oder haben wir im Vorfeld kurz gesprochen über so eine Veranstaltung in Cannes, wo der Film gezeigt worden werden sollte. Da geht es nämlich um ganz junge Kids, die quasi diesen, oder um Kids, die diesen Film sich angucken können?
Nee, das waren Teenager, eigentlich 12 bis 15, so.
Ja.
Also der Film war eingeladen, offiziell in den Wettbewerb Cannes Junior, also die Jugendsektion in Cannes. Und dann hätte es eine Jugendjury geben sollen und das Ganze ist begleitet von einigen Lehrern und da gab es wohl einen oder zwei dabei, die hatten Sorge, dass gewisse Szenen im Film, die wirklich sehr harmlos sind, muss man sagen, aber es sind halt zwei Männer, die da miteinander rummachen, ja. Und die hatten dann Sorge, dass das ihre Schüler überfordert und der Film wurde wieder ausgeladen.
Ich glaube, es ist harmloser als Hedy Lamarrs erster Filmorgasmus der Filmgeschichte. Ohne Scheiß.
Ja.
Ne, das ist doch auch nur ein Gesicht, das man sieht.
Ja. Und also da gab es eine Spezialvorführung, also nicht mehr offiziell im Wettbewerb. Ich habe dann die Leute da auch drauf angesprochen, als ich bin in Cannes gewesen. Und die haben mir dann gesagt, nee, war nie eingeladen in den Wettbewerb. Ich hatte aber natürlich die Einladung schwarz auf weiß gesehen, ja, hat mir der Verleiher gezeigt. Es gab dann auch einen kleinen Skandal, der aber dann nicht so hochgekocht wurde, weil die Leute, die den Film rausbringen in Frankreich wollten sich dann auch nicht ganz mit Cannes verderben.
Ja. Das ist echt, das finde ich auch erstaunlich, dass in dem Umfeld dann auch noch Homophobie existiert und man sagt, das können wir den Kids nicht zeigen. Da klutschen zwei Männer.
Da geht es eben los leider, dass einfach zu viele Köpfe immer noch mit diesen Vorurteilen sind.
Und dann geht es um Gewalt und dann geht es irgendwie, dass jemand übelst abgestochen wird und so und das kannst du dann wieder angucken. Also ist ja dann der andere Witz.
Ja. Also. Weil das finde ich nämlich auch, das hatten wir ja ganz am Anfang des Gesprächs schon, weil das auch gesagt hat, ich finde auch, dass in dem Film ganz dolle deutlich wird, dass Liebe einfach Liebe ist. Ja? Dass es völlig egal ist, ob Mann und Frau sich gegenüberstehen oder ob es zwei Männer sind oder zwei Frauen. Wenn es eine gewisse Größe der Gefühle quasi überschritten ist, ja, dann muss man von Liebe sprechen. Und das ist ja ein allgemeines Ding. Kann man ja auch so erzählen dann.
Max hat letztens in einem Interview, das wir vor der Premiere in Hamburg gesagt haben, dass es irgendwann schön wäre, das ist natürlich bei diesem Film nicht der Fall, aber irgendwann wäre es schön, wenn Liebe zwischen Männern einfach eine Randsache sein könnte in einem Film. Also wenn es gar nicht mehr thematisiert wird, sondern es passiert einfach.
Ja.
Und da sind wir natürlich noch nicht, aber das wäre natürlich, wo es hingehen müsste.
Ja. Aber das ist, glaube ich, was, das haben dann mehrere Minderheiten gemein, dass man mittlerweile dahin möchte, dass man sagt, es ist jetzt eben auch eine Muslima im Film dargestellt, in der es gar nicht darum geht, dass sie Muslima ist, sondern da wird eine Geschichte erzählt.
Und es kommt ja auch.
Genau.
Also es ist ja nicht so, dass es nicht da ist, sondern es ist wirklich am Kommen.
Ja. Nochmal zur Zusammenarbeit mit den Vereinen, weil ich im Film auch Szenen gesehen habe, die wirklich so aussehen, als wäre quasi vor der vollen Hütte gedreht worden, ja, bei laufendem Stadionbetrieb in St. Pauli. Wie wichtig war das denn, dass das so gut geklappt hat mit den Young Boys und mit den St. Pauli-Verantwortlichen?
Naja, wir haben uns natürlich vorher ein bisschen erkundigt, wer in Frage käme, weil ich wollte den Film so verankern mit realistischen Clubs, also nicht irgendwelche Fantasieclubs erfinden und haben uns dann da vorher ein bisschen schlau gemacht beim Dachverband in der Schweiz, der Schweizer Fußball League, und der hat uns dann zum Beispiel Bern empfohlen. Das hat tatsächlich gut gepasst. Wir waren da beim ersten Gespräch, hatten wir uns ja nicht getraut zu fragen, ob wir dann auch das Logo, die Trikots, die gelben, benutzen dürfen, weil die haben gesagt, ja klar, machen wir mit, das ist ein wichtiges Thema. Wir stellen euch Infrastruktur und alles zur Verfügung. Die Frage wurde von uns nicht angesprochen, hatten die dann selber gefragt, ob es möglich ist, dass sie auch ihre Originaltrikots im Film haben. Und dann wir haben gesagt, ja klar, wäre schon schön. Ja.
Ja.
Und bei St. Pauli war es eh klar. Ich meine, die haben es ja schon lange auf die Fahne geschrieben, ja, sozusagen. Also das ist einer der fortschrittlichsten Club und die meinen es auch ernst mit ihrem Engagement für Diversität und gegen Homophobie. Und bei der Hamburger Premiere, das war auch ganz toll, die waren wirklich, da haben 110 Plätze reserviert im Kino.
Oh, cool.
Und sind da gekommen.
Ganze Mannschaft.
Ja, stark.
Ganze
Mannschaft. Stadion immer gesehen. Und das muss ich sagen, das habe ich bisher in keiner Vorstellung, habe ich bisher Fußballspieler gesehen, ja, mit denen man dann auch hätte diskutieren können, ja, danach, wie das für sie so ist. Da ist St. Pauli.
Respekt.
Ja. Ich habe mit denen auch kurz geredet und die meinten dann so, es wäre mittlerweile auch möglich. Also sie könnten sich das durchaus vorstellen.
Das ist dann halt, das ist dann aber wieder ein Unterschied zwischen St. Pauli, wo quasi die, auch von oben, vom Präsidium auch gepredigt wird, Freunde, wir sind ein Verein, der weltoffen ist und eben auch gegen Homophobie arbeitet. Das heißt, das kommt dann nicht nur, glaube ich, aus den Spielern heraus. Nein. Und die Problematik, über die ich heute auch nochmal nachgelesen habe, die existiert bei Profifußballern, ist ja auch die, dass sie alle 3 Jahre dann woanders hin müssen. Und dann kommst du aus St. Pauli raus und konntest da ganz, ja, und aber bei allen anderen Vereinen bist du immer noch ein Problemspieler, unter Umständen in Anführungszeichen. Ich habe gerade dieses Anführungszeichen-Ding gemacht. Mhm. Muss man im Radio dazu erzählen.
Das ist tatsächlich so. Ja. Also der ökonomische Aspekt ist gewaltig. Mhm. Ja. Also Fußball ist der populärste Sport weltweit und ist ein Produkt, was auch in Länder verkauft werden muss, wo die Gesellschaft oder auch die Politik nicht so tolerant Schwulen gegenüber ist. Siehe nächste WM, Katar, wo Homosexualität gesetzlich verfolgt wird und bestraft wird. Und natürlich auch ein Fußballspieler, der denkt auch an seinen Marktwert, der will sich natürlich die Palette an möglichen Clubs, die ihn kaufen, offen halten und bei einem Outing würde sich diese Anzahl drastisch reduzieren. Also nicht nur in Ländern jetzt mit einer Kultur gegen Homosexuelle, sondern auch in Europa.
Ja.
Weil die Clubs sagen sich, oh Gott, ja, wir haben noch 2 Spieler aus den und den Ländern, die kommen damit weniger klar, gibt Unruhe in der Mannschaft und dann ist das schon ein Grund,
Spieler
eben nicht zu kaufen. Ich habe das in der Recherche öfters gehört, dass die zögern würden.
Also
es ist ein großer ökonomischer Aspekt und auch natürlich die Verbände und Clubs, die haben einfach Angst vor geschäftlichen Einbußen. Ja,
und wenn es im Cannes-Umfeld immer noch Leute gibt, die slightly homophobic sind, dann wird es die im Fußballumfeld leider auch noch zuhauf geben, auch in verantwortungsvollen Positionen. Ne?
Ich glaube, man muss aber da auch bei sich selber anfangen. Also ich habe jetzt bei den ganzen Interviewreihen zum Film oft gemerkt, dass Leute, also dass niemand irgendwie was oder selten was Kritisches gesagt wurde oder immer noch so dieser Verzögerer vor dem Wort schwul, so ganz oft kamen Fragen. Ja. Und ich immer so dachte, also ich hatte total leichtes Spiel irgendwie beim Interview, so weil ich immer dachte, die Leute haben total Schiss, dass sie als homophob gelten. Und ich finde, wir sind, sage ich mal, jetzt so ein bisschen in unseren Kreisen beobachte ich das total. Also alle versuchen das so wegzuschieben und zu sagen, ich liebe Schwule, ich finde alle Schwulen toll und so, weil du findest, nö, genauso wenig wie alle Heterosexuellen oder Lesben oder was auch immer. Ne? So, und das ist, und das beobachte ich eher auch so in unseren Kreisen und das erschüttert mich, weil das da kann kein Dialog mehr entstehen. Da bestätigt man sich nur noch, ja, wir sind alle wahnsinnig tolerant und offen und empathisch und das ist aber was, also man muss doch über die eigenen Ängste sprechen.
Ja.
Genauso bei Rassismus müsste man auch viel mehr über die eigenen Ängste sprechen, die viele Leute haben, damit wieder ein Diskurs stattfinden kann, anstatt dass man sich gegenseitig immer bestätigt.
Ja, und ich glaube, das ist einfach auch ein aktiver Prozess, der im Kopf immer wieder neu stattfinden muss.
Ja.
Du kannst nicht sagen, ich bin jetzt, also ab jetzt bin ich für immer nicht mehr homophob und für immer habe ich nie wieder einen rassistischen Gedanken oder sowas.
Ja.
Man muss immer aktiv auch dagegen arbeiten und gucken, dass man Vorurteile eben entkräftet durch ein Gespräch und durch das Kennenlernen. Vorurteile funktionieren nicht.
Ja, oder eine eigene Erfahrung.
Und durch Filme gucken auch, natürlich. Mhm. Unter Umständen, in dem Fall hat auch mir ein Film weitergeholfen.
ist doch schön.
Um meine Position nochmal zu überdenken und auch um mich noch näher anzunähern, empathisch an eine Situation eines schwulen Fußballers, der Profi werden will.
Mhm.
Der hat es nämlich echt schwer und das fand ich auch krass an dem Film. Man sagt ja dann oft auch gerne mal, die homosexuelle Szene ist zu Recht noch auf der Straße, aber es hat sich ja schon so viel getan. Im Profifußball hat sich gar nichts getan. Es ist noch genauso schlimm wie vor Jahrzehnten.
Nee, das ist gerade das Stichwort, was Max gesagt hat, wegschieben. Also alle würden sich bekennen. Ich habe kaum jemanden getroffen, der sagt, ich persönlich hätte was dagegen. Also bei den Verantwortlichen in den Vereinen oder Clubs. Natürlich sind die alle aufgeschlossen und unterschreiben Erklärungen und so weiter. Aber innerhalb der Verbände oder Clubs, da ist das Thema einfach nicht anwesend. Das fehlt das Bewusstsein für die Problematik. Weil es wird
tabuisiert einfach.
Auch, nicht oder? Mal, es wird so wahrgenommen als so ein Minderheitenthema und es gehört einfach nicht zum Tagesgeschäft dazu in den Clubs. Ja? Also es geht nicht mal darum zu sensibilisieren, sondern das Bewusstsein erstmal zu schaffen dort. Und tatsächlich, was du gesagt hast vorher, also diese Stereotypen, Vorstellungen, was Männlichkeit ist und was Homosexualität ist, sind noch weit verbreitet natürlich.
Im Fußball. Wir könnten noch ewig weiter quatschen, weil es einfach ein Thema ist, über das man viel sprechen kann, auch noch viel sprechen muss. Uns rennt aber die Zeit davon. Mir bleibt jetzt nicht mehr viel übrig, als der Hörerschaft da draußen den Film Mario wärmsten Herzens zu empfehlen. Wirklich toller Film, der über das Mittel der Empathie ganz nah rankommt, finde ich, an diese Drucksituation, die schwule Sportler im Fußball aushalten müssen, wenn sie vor allen Dingen im Profibereich arbeiten wollen. Der Film wird heute in einer Vorpremiere gezeigt im Kino International im Rahmen der Mongay-Veranstaltungsreihe und dafür haben wir Tickets, die ich verlosen darf unter der 030 2000 9000. Berlin 2000 9000, das ist die Nummer zum Glück. Wir verlosen Tickets für den Film Mario heute im Kino International im Rahmen der Mongay-Veranstaltungsreihe. Philly Montag, meine Kollegin, geht für euch ans Telefon, wenn ihr jetzt anruft, unter der 030 2000 9000. Marcel, Max und Aaron, vielen Dank für euren Besuch nochmal. Sobald der nächste fertig ist, nee, wenn der neue Film in die Kinos kommt, muss der nächste schon fertig sein, hat Fassbinder mal gesagt. Das heißt, wir sehen uns morgen schon wieder.
Ja, bis morgen.
Okay, ciao.
Ciao.
You made a fool of me, but that's wrong and true.